Perspektiven ohne Grenzen. Ein Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Entsetzen und Fassungslosigkeit in Wien. Eine offenbar islamistische Terrorattacke in der Innenstadt hat Montagabend 4 Tote und viele Verletzte gefordert. Die Opfer des Anschlages, die zu Tode kamen, sind ein älterer Mann und eine 44-jährige Frau, ein junger Passant und eine Studentin, die als Kellnerin im sogenannten Bermuda-Dreieck arbeitete. Der mutmaßliche Attentäter ist von der Polizei erschossen worden. Wieso, so fragt man sich, ist Österreich nun auch wieder in den Fokus von Terror und Anschlägen geraten? Hat sich die Gesellschaft radikalisiert? Darüber sprechen wir diesmal. Herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe. Ich bin Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, einer NGO, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt. Zugeschaltet für dieses Gespräch ist der Islamismus-Experte und Politologe Thomas Schmiedinger. Top aktuell. Herr Schmiedinger, wie sehen Sie die Ereignisse in Wien? Ist Österreich mittlerweile auch in den Fokus des IS-Terrors geraten? Hat sich die Gesellschaft auch hier radikalisiert, beziehungsweise ist eine Polarisierung erkennbar?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass es diese Szene von IS-Unterstützern und von Personen, die teilweise auch rivalisierenden dschihadistischen Gruppen nahestehen, schon seit geraumer Zeit gibt, also seit mehreren Jahren. Und dass es auch früher schon Versuche gegeben hat, kleinere Anschläge in Österreich durchzuführen, die allerdings alle sehr frühzeitig entdeckt worden sind und damit verhindert worden. Mich persönlich verwundert es nicht, dass irgendwann einer dieser Anschlagsversuche auch funktioniert. Ich habe das auch jahrelang immer wieder gesagt, dass selbstverständlich auch Österreich jetzt keine Insel der Seligen ist, wo grundsätzlich Dinge, wie sie in Deutschland, Frankreich oder in den Benelux-Staaten geschehen, nicht auch geschehen können. Dass Österreich oder dass Wien jetzt zum Anschlagsort geworden ist, liegt also weniger daran, dass irgendwer in der Zentrale, wenn man so will, des sogenannten Islamischen Staates entschieden hätte, dass jetzt Wien dran wäre, sondern dass Österreich und Wien eben auch Teil des verhassten Westens, des verhassten Europas ist und dass es hier vor Ort eine Szene gibt, aus der so etwas wie Homegrown Terrorism entstanden ist. Also die Tatsache, dass dieser Attentäter gerade in Wien den Anschlag gemacht hat, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er ein Wiener ist, dass er in Österreich geboren ist, in Wien jahrelang gelebt hat, hier aufgewachsen ist, deshalb in Wien den Anschlag durchgeführt hat. Das Erstaunlichere ist eher, dass offenbar dieser Anschlag tatsächlich verhinderbar gewesen wäre und nur durch das Versagen letztlich der Polizeibehörden, sprich ganz besonders des BVDs, möglich war, weil das ja ein Täter war, der schon einmal verurteilt worden ist, wegen § 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Verfassungsschützer haben vor einer solchen terroristischen Gefahr gewarnt. Die EU-Kommission plant seit längerem die Ausweitung des europäischen Antiterrorkampfes. So sollen bereits im Dezember Vorschläge vorgestellt werden, wie einer Radikalisierung von Menschen im Internet stärker entgegengewirkt werden könnte. Hätte die Politik früher reagieren müssen?
In manchen Bereichen wahrscheinlich schon. Das Problem ist allerdings nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch die Frage, wie professionell man bestimmte Maßnahmen trifft. Also wenn man dem dschihadistischen Terror den Boden entziehen will, dann braucht es auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Maßnahmen. Es braucht einerseits eine professionelle Polizei, der eben so etwas nicht passiert, dass sie eine solide Warnung sozusagen bekommt und nicht macht. Es braucht aber natürlich davor auch sehr viele Maßnahmen im Bereich der Prävention und der Deradikalisierung. Es ist auch die Frage natürlich, was geschieht mit Personen, die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden sind, in Haft. Die Leute sind ja damit nicht verschwunden, sondern weiterhin hier, aber eben in einer Justizvollzugsanstalt. Und wie verhindert man etwa, dass dann die Justizvollzugsanstalten selbst Orte der Radikalisierung werden, wie man es etwa in Frankreich als ziemlich massives Problem seit einigen Jahren kennt. Also da, glaube ich, ist in Österreich zu wenig passiert. Und vor allem, man hat da einige Maßnahmen getroffen, isolierte Maßnahmen, als das Ganze medial sehr stark ein Thema war, 2014, 2015, in der Hochphase quasi des sogenannten Islamischen Staates. Und danach haben das zwar Einzelne durchaus weiterverfolgt, auch durchaus in einigen Ministerien, aber es ist nicht wirklich mehr ein großes Thema gewesen. Und bei vielen bekommt man den Eindruck, dass es auch Leute gegeben hat, die einfach froh waren, dass einige der Betroffenen schlicht und einfach weg waren, in Syrien waren, dass man die dann in irgendwelchen Camps vor sich hin vegetieren lässt. Und da haben wohl auch einige gehofft, dass das Problem damit ausgesessen werden kann.
Die israelitische Kultusgemeinde Wien hat nach den Angriffen alle Synagogen in Österreich geschlossen. Betroffen seien in Wien zudem sämtliche Einrichtungen wie koschere Restaurants, Supermärkte und Schulen, hieß es. Sie beschäftigen sich auch mit Antisemitismusforschung, Herr Schmiedinger. Gibt es Hinweise auf einen antisemitischen Hintergrund dieser Gewalttat?
Das ist sehr schwer zu sagen. Der Antisemitismus ist natürlich Teil, fester Bestandteil der dschihadistischen Ideologie. Sowohl der IS als auch die Al-Qaida und andere dschihadistische Gruppen sind definitiv antisemitisch. Und da dieser Anschlag in unmittelbarer Nähe des Gemeindezentrums und der Synagoge stattgefunden hat, was auch teilweise koschere Lokale gibt, gewissermaßen ein Teil des jüdischen Wiens auch ist, ist der Verdacht schon naheliegend, dass möglicherweise auch das mit dazu beigetragen hat, dass gerade dieses Ziel ausgewählt worden ist. Und vielleicht hatte der Attentäter auch vor, die Synagoge anzugreifen, und die war dann zum Glück geschlossen. Aber das werden wir wahrscheinlich nie wirklich wissen, weil der Attentäter ja tot ist.
Offenbar gibt es eine Vernetzung der sogenannten Gefährder im Namen des IS mit Gesinnungsgefährten in Deutschland und in der Schweiz. In beiden Ländern wird dem nachgegangen. In Wien wiederum werden jetzt sogenannte radikale Moscheen geschlossen. Wurden generell die möglichen Gefährder im Laufe der vergangenen Monate seitens des Innenministeriums zu wenig beachtet? Viele verlangten ja bereits den Rücktritt des Innenministers. Immerhin ist nun der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz zurückgetreten.
Also meine Aufgabe jetzt als Wissenschaftler ist es nicht unbedingt, Rücktritte zu fordern. Das muss auf einer politischen Ebene diskutiert werden. Aber selbstverständlich gibt es eine politische Verantwortung des Innenministers für das, was etwa im Bereich des BVD und der Landesämter für Verfassungsschutz geschieht. Ein solches Versagen braucht natürlich entsprechende Reformen, und ob es dafür auch einen Rücktritt braucht, wird politisch zu diskutieren sein. Ich habe den Eindruck von meinen eigenen Forschungen, dass die Landesämter für Verfassungsschutz teilweise sehr unterschiedlich arbeiten, auch unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiter haben und teilweise wohl auch ein gewisses Föderalismusproblem herrscht in der Kommunikation zwischen verschiedenen Landesämtern und dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Bei einigen Landesämtern hatte ich immer den Eindruck, dass die ihre Szenen sehr gut im Griff haben und einen sehr guten Überblick haben, bei anderen weniger. Und natürlich ist es ein Problem, wenn eine Information dann vielleicht an einer dieser Schnittstellen versickert. Und das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, die da geschehen sein könnten, aber das gilt zu untersuchen.
Herr Schmiedinger, Sie sind auch Herausgeber des Buches Virenregime, wie die Corona-Krise die Welt verändert, das kürzlich erschienen ist. Wie sehr werden diese Terrorattentate, aber auch die aktuelle Corona-Krise die österreichische Gesellschaft prägen und verändern? Führen sie zu mehr Angst, zu mehr Polarisierung?
Wir haben jetzt schon eine Situation, wo Angst sehr präsent ist. Das hat tatsächlich, wie Sie richtig sagen, auch mit Corona und den Corona-Maßnahmen zu tun. Das hat mit der Krisenkommunikation der Bundesregierung zu tun. Das hat aber auch mit ganz konkreten Ängsten zu tun, die einfach mit der wachsenden Arbeitslosigkeit und anderen Konsequenzen der Situation zu tun haben. Dass solche gesellschaftlichen Veränderungen natürlich extremistische Radikalisierungen begünstigen, und zwar jetzt nicht nur in Richtung Dschihadismus, sondern auch in Richtung diversester Verschwörungstheorien, die grassieren, aber auch in Richtung autoritärer Policies auf verschiedenen Ebenen. Das ist sicher ein massives Problem und ist ein demokratiepolitisches Problem.
Für die Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien hat es heftige Kritik an der Zeitung Österreich und auch an der Kronenzeitung mit zahlreichen Beschwerden über Online-Beiträge gegeben. Auf OE24TV wurden etwa Videos mit verstörenden Inhalten rund um die Ereignisse in der Wiener Innenstadt gezeigt. Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie auf Menschen geschossen wird und die Menschen waren nicht verpixelt worden. Die Veröffentlichung der Videos löste rund 1450 Beschwerden beim Presserat aus. Wie sehen Sie diese fragwürdige Berichterstattung?
Absolut, das ist extrem problematisch, weil das die intendierte Wirkung des Terroranschlages verstärkt. Also der IS will mit diesen Anschlägen der Täter will mit diesen Anschlägen Angst und Schrecken erzeugen. Er will möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen. Selbstverständlich muss man über so einen Anschlag berichten. Man muss aber nicht die Taten des Täters, man muss nicht die Morde, die Hinrichtungen zeigen. Ganz abgesehen davon sozusagen, was das mit Angehörigen zum Beispiel und Freunden der dort ermordeten Menschen macht, wenn sie sowas im Internet sehen. Ist das Ganze auch eine Verstärkung der politischen Message des Terrorismus, und ich teile diese Kritik an Ö24 und Krone voll inhaltlich. Ich war vor kurzem eingeladen bei Krone TV und habe mir lange überlegt, ob ich hingehen soll. Bin dann hingegangen und habe meine Kritik auch dort deponiert, was ich für einen sinnvollen Umgang damit halte. Es gibt mittlerweile auch eine Boykottbewegung, was Inseratschaltungen betrifft. Ich denke, was diesen Medien tatsächlich wehtun würde, wäre tatsächlich, wenn sie dafür mit finanziellen Einbußen rechnen müssen. Und das ist das Einzige, womit man das offenbar steuern kann, denn selbst in der Boulevardpresse gab es früher rote Linien und das ist eine absolute Überschreitung.
Das waren die Perspektiven ohne Grenzen, der Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.